Okay, dann erstmal danke für die Eingangsstatements. Jetzt ist ja schon gesagt worden, wir sollten darüber reden, wie Marburg sich verändern soll. Marburg hat ja sozusagen das Spezifikum oder eine politische Konstellation, von der andere Städte träumen würden. Wir haben eine rot-grüne Stadtregierung, irgendwie ist alles ganz nett, man wird immer so umarmt politisch. Es gibt sogar einen runden Tisch, an dem genau über diese Probleme geredet werden soll. Und trotzdem sitzen wir heute hier und trotzdem scheint ja damit nicht alles besser zu sein. Vielleicht könnt ihr sozusagen jetzt in der nächsten Runde nochmal sagen, was soll sich denn in Marburg verändern, wo ist der richtige Ort, so eine Veränderung zu planen, was sind die Dinge, die den Veränderungen, die ihr euch wünscht, bisher im Weg stehen, oder sozusagen, wie würdet ihr die größten Konfliktlinien ausmachen? Vielleicht fangen wir einfach wieder bei Nancy an. Ja.
Zu mir kommen. Ich finde es wichtig, wenn es eine Stadt gäbe, utopisch, oder eine Wohnmöglichkeit, die so für alle möglich ist. Ja. Eine Wohnung, die spezifisch für Menschen mit Behinderung gedacht sind, sondern dass alle Wohnungen so sind, wie die Idee des Universal Designs, machbar für jeden, der egal was er braucht, nach den Bedarfen umstrukturiert, umgerichtet werden kann. Das heißt, ich würde mir wünschen, oder fände es fantastisch, wenn es in Marburg Wohnraum gäbe, der gar nicht spezifiziert für Menschen mit Behinderung oder Senioren gestaltet würde, sondern wirklich für alle brauchbar wäre. Dies wäre ganz leicht erreichbar, wenn alle Wohnungen Rampen hätten, wenn alle Wohnungen, die neu gebaut würden, Aufzüge hätten und wenn die Türen von vornherein so breit wären, dass auch jemand mit dem Rollstuhl hindurch kann. Oder mit einem Pflegebett, wenn nötig. Und auch die Bäder, die ja besonders sein müssten, müssten eigentlich gar nicht so besonders sein, weil es würde ja reichen, keine Wanne und keine vorgefertigte Dusche, sondern eine Dusche, die offen ist. Eine Toilette, die so verstellbar sein könnte, dass man im Vorfeld das bautechnisch so macht, dass Leute das hinterher neu anbringen können und verändern können. Also ein Wohnen, was wirklich für alle Menschen brauchbar ist. Weil ich habe die Auffassung, dass Behindertsein eine große Einschränkung ist, aber wenn wir bestimmte Dinge barrierefrei gestalten wollen, dann nützt es auch Eltern mit Kindern und Senioren und Gebrechlichen und Leuten, die sich vielleicht mal das Füßchen oder das Ärmchen brechen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig für Menschen mit Behinderung, Wohnraum anders zu gestalten, sondern es wäre für uns alle fantastisch. Und das wäre etwas, wo ich mich für einsetzen wollen würde. Oder nicht einsetzen wollen würde, wenn man mich einsetzen möchte. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, neue Wohnraumstrukturen so zu gestalten, dass sie für alle nutzbar sind. Und zwar zukünftig nicht zu denken in diesen Kategorien wie bisher. Derzeit gibt es tatsächlich viel zu wenig barrierefreien Wohnraum, was ich eben schon ansprach, was günstig war, was ich aber natürlich auch als politisch denkende Frau auch nicht gekriegt habe. Und das ist ja nicht nur in Marburg ein Problem, das ist bundesweit ein großes Problem, dass Menschen mit Behinderung, Senioren oder Leute mit chronischen Erkrankungen oder anderen körperlichen oder Schwierigkeiten im psychischen Bereich Schwierigkeiten haben. Und Probleme haben, Wohnraum für sich zu finden, der auch bezahlbar ist. Natürlich müssen wir bezahlbar definieren, aber eine Definitionslinie sollte sein, und das ist auch wieder eine Konfliktlinie in Marburg, habe ich ja eben schon angesprochen mit den sozialbürokratischen Geschichten, dass der Wohnraum kompatibel sein muss für die Menschen, die auf Grundsicherung und andere staatliche Hilfen angewiesen sind. Ich finde es wichtig, dass an diesen beiden Geschichten, sowohl an der Universal Design, nenne ich das jetzt mal arbeitszeitmäßig, und Raumgestaltung, zum einen und zum anderen an einer bezahlbaren Wohnpreisstruktur politisch gearbeitet werden muss. Und ich glaube, da braucht es noch eine Menge Sensibilisierungs Möglichkeiten, Prozesse, Gespräche, Diskussionen. Und ich finde es gut, dass wir heute hier sitzen und wir schon mal überlegen können, wie wir das weiter vorantragen. Wichtig finde ich, dass es in der Stadt angekommen ist, fühlt sich zumindest für mich so an, weil es ja diesen runden Tisch für Bürgerbeteiligung gibt. Und das finde ich schon mal einen ersten Schritt in die erste Richtung, in die richtige Richtung. Ja.
So, nachdem die Unklarheiten beseitigt sind, technischerseits. Also für die Erwerbslosen kann ich sagen, gilt Ähnliches wie eben vorgesagt. Das dringende Problem ist einfach, dass es früher mal einen sozialen Wohnungsbau gab, den der Herr Kohl vorfristig beendet hat. Und seitdem ist keiner in dem Maße wieder aufgelegt worden, wie es hätte sein müssen, also den Bedarfen nach. Und ich glaube, da steckt Methode dahinter. Also die, wie soll man mal sagen, der Shareholder Value, sagt man so allgemein, also der Gewinn ist eben, steht im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Das ist ein bedauerlicher Fakt einer neoliberalen Gesellschaft, und jetzt werde ich politisch. An der Stelle hat man uns sage ich jetzt mal, weil ich bin Richtsberger und Schlammhäuser ist der untere Richtsberg, da mache ich Weg Friedrich-Ebert-Straße, viele Studenten trauen sich gar nicht hin, weil sie sagen, oh, ein ganz geschlimmes Gebiet, nur lauter Verbrecher, ihr seht einen, das bin ich. Und dass an dieser Stelle jetzt ein Programm aufgelegt wird, und zwar in letzter Sekunde von Herrn Rentsch, glaube ich, FDP, so hingeworfen, da habt ihr 12 Millionen, baut mal. Toll. 12 Millionen baut. Wer baut? Die GWH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hessen. Gemeinnützig, die Frage, ne? Wie gemeinnützig ist sie denn? Allerdings, man hat uns versprochen dann am unteren Listberg, also jetzt wo ich wohne, der Maschkeweg, zwei Gebäude zu erstellen mit, und jetzt darf ich nicht lügen, ich weiß nicht genau, 32 Wohneinheiten über den gesamten Richtsberg allerdings, das weiß ich, 88 Wohneinheiten neu zu bauen. Das wird im nächsten Jahr beginnen, der Bau, und da verspricht man den Menschen einen Quadratmeterpreis mit 6,50 Euro barrierefrei. Jetzt wird natürlich mächtig geworben und getrommelt, ja Leute, wenn ihr schon Gebrechen habt oder älter seid, bewerbt euch doch, setzt euch auf die Liste, auf die Warteliste, da kommt ihr schnell rein. Okay, ich würde sagen, der Bedarf ist wesentlich höher, zum einen, zum anderen kann man sagen, es müsste generell mehr Wohnraum vorgehalten werden. Das sind so die Schwerpunkte. Zum dritten, es wurde gesagt, Marburg ist doch so eine nette kleine Stadt, ja manchmal wie eine kleine Familie. Man wird umarmt, man wird geherzt und plötzlich hat man ein Messer im Rücken. Also es ist nicht anders wie woanders auch. Betriebswirtschaft zählt hier. Nummer eins, der Kostenfaktor Mensch kann Kostenfaktor sein, man glaubt es kaum, der Kostenfaktor Mensch oder das Humankapital. Also wenn er ausbeutbar ist, ist er Humankapital, wenn er nichts mehr zu nutzen ist, ist er Kostenfaktor, weg mit ihm. Und an dieser Stelle sage ich nur, dann kommt man dann nach Schlammhausen, um das mal so zu sagen, weil dort viele Menschen mit sozialen, ja wie soll man sagen, sozialer Verelendung, würde ich durchaus mal sagen, auch wohnhaft sind, ohne den Stadtteil schlecht zu reden, also ein schöner Stadtteil, ich wohne dort schon seit 30 Jahren dort. Das ist das eine. Recht auf Stadt, das finde ich sehr gut, also das muss eingeklagt, das muss erkämpft werden, also diese Gentrifizierung, diese, wie soll man sagen, die Nordstadt, die ich als Pole City erkläre, also die Nordstadt wird zu Pole City oder ist es schon bereits, das finde ich, also ist Quark, mal harmlos gesagt. Das ist das eine, dagegen wehre ich mich energisch. Was wollen wir? Wir wollen also eine Stadt, die Inklusion also wörtlich nimmt und nicht nur wie eine Monstranz 10 Meter vor sich her trägt, die das umsetzt, so schnell als möglich, so schnell, wie es nur irgend geht und das auch ernst nimmt. Wir wollen nicht die betriebswirtschaftliche Sichtweise, wir wollen eben eine soziale Sichtweise, dass der Mensch nach vorne kommt. Und mit einem Wort, die Karin hat gesagt, wem gehört die Stadt? Jetzt sage ich einfach mal uns, wem sonst, aber nur uns, wenn wir uns unser Gesäß hochbringen und das so machen, wie es schon gesagt worden ist und alle möglichen leerstehenden Häuser besetzen. Wenn es geht, sofort, aber das ist natürlich immer sehr schwer möglich. Und ich kann da nur sagen, ich unterstütze das auf Schärfste, weil ich meine, dass es brennt und es brennt an allen Ecken. Und bin sehr froh, dass die Diskussion oder das Gespräch hier stattfindet. Und ich erwarte mir von euch auch jede Menge Anregungen. Dankeschön.
Also ich würde das erste Argument in den barrierefreien Wohnungen noch verstärken wollen. Es gab ja lange keine Zahlen von der Stadtverwaltung. zu dem Thema als der Vogel dann, glaube ich, Februar, Oberbürgermeister Vogel im Februar den öffentlichen Termin hatte, wurde klar, dass im Wohnungsamt allein 300 Sozialwohnungsbedarfe für barrierefreien Wohnraum gemeldet sind. Also über den, das Defizit eigentlich hätte informiert sein können. Die 300 neu gebauten Wohnungen werden das im Übrigen auch nicht kompensieren. Unter anderem deswegen, weil man in die 300 Wohnungen nicht nur Behinderte und Kranke unterbringen sollte. Erstens. Zweitens, die haben ja ihr gewohntes Umfeld und insbesondere Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen sind auf Inklusion, nennen wir das heute vornehm, angewiesen. Das geht natürlich nach einer Verpflanzung nur schwer. Zweiter Punkt, der ganz am Anfang gestellt war, nämlich wem gehört die Stadt? Das halte ich für eine problematische Frage. Ich glaube nicht, dass wir an den Eigentumsverhältnissen oder Besitzverhältnissen irgendwas ändern werden, sondern wir werden was ändern an den Verfügungen, die Politik, aber möglicherweise auch gemeinnützige Wohnbaugesellschaften, sie nennen sich so, ob sie sind, wie gesagt, offene Frage, für eine zukunftsträchtige Entwicklung halten. Und nur wenn wir die mit positiv beeinflussen, plus was wir selber tun können, jeweils fort, kleinteilig, mit generationsübergreifenden gemeinschaftlichen Wohngedanken und Ähnlichem, nur dann wird sich was ändern. Die Eigentumsrechte, wie gesagt, die sind ziemlich fix. Mir schwebt eher vor, wer lebt Stadt. Also ich fände den Slogan von der Stadtgesellschaft viel wichtiger, weil die Belebung von der Stadt, und das kann man in manchen Quartieren zwischenzeitlich absehen, man braucht nur stadtweit hochfahren und sieht, was für eine Veränderung der Stadt, des Stadtlebens, der Stadtgesellschaft dort vonstatten geht. Man kann das Gentrifizierung nennen, man kann sie eben auch Umgestaltung der Lebenssituation nennen. Dann, wichtig, glaube ich, ist vorwegzuschicken, bevor wir zu hohe Erwartungen haben, Wohnen war bis letztes Jahr politisch kein Thema. Weder im Bund, noch im Land, noch in der Stadt. Und das war parteiübergreifend. Also da spielt keine Rolle, ob Grün, SPD, CDU, CSU, FDP. Wir verlieren im Moment jedes Jahr 100.000 sozial gebundene Wohnungen in Deutschland. Im Mauro kenne ich die genauen Zahlen nicht. Ich glaube, bis Ende des Jahrzehnts sind, Sie könnten mich korrigieren, etwas um die 600, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Also eine gravierende Zahl, dazu kommen noch die, die im Moment im Verkauf stehen, allein das sind 40. Und dazu kommen welche, die schon längst aus der Bindung gefallen sind und möglicherweise durch energetische Sanierung zukünftig nicht mehr bezahlbar sind. Wir vergessen nämlich beim Wohnraum immer, dass es nicht nur um die Miete geht, sondern es um die Miete, die Nebenkosten und die Heiznebenkosten. Und nur dann wird ein Schuh draus. Keiner zahlt nur Wohnungsmiete. Dann würde ich gerne auch dafür plädieren, dass wir, wenn wir von Wohnungen sprechen, eigentlich von Wohnraum sprechen. Wohnraum heißt Wohnung und Umfeld. Eine Wohnung am falschen Platz mit einer falschen Infrastruktur nutzt relativ wenig, selbst wenn sie bezahlbar wäre. Das nimmt vor allen Dingen auch der Stadt das Argument, dass die Stadtverwaltung immer auf die Stadtteile verweist. Die Stadtteile verlieren enorm an Bevölkerung, die ganze Stadt verliert an Bevölkerung erstaunlicherweise, aber die Stadtteile insbesondere. Und die Stadt glaubt, der Seligmachende dürfte sein, die Stadtteile attraktiver zu machen. Unter anderem der Versuch im Moment, Bau machen mit dem schnelleren Internet. Das mag für studentisches Wohnen noch eine Rolle spielen, das spielt für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderungen, mit chronischer Erkrankung, für Rentner wohl nicht die große Rolle. Das heißt, die Bezahlbarkeit, aber das Wohnumfeld in Form von Infrastruktur spielt eine große Rolle. Dann wurde gerade angeregt, ich bin Mitglied beim Roten Tisch. Der Rote Tisch war in der Öffentlichkeit ein bisschen das rote Tuch, deswegen habe ich gerade auch eingeführt, den gibt es erst seit kurzem und den gibt es auch nicht freiwillig, sondern den gibt es auf öffentlichen Druck. Unter anderem die Agenda war da aktiv, die Linke war aktiv, ein paar Behindertenverbände waren aktiv, den auf die Beine zu kriegen. Den ersten Runden Tisch hatte Herr McGammon angekündigt für den Landkreis, es gab zwei Sitzungen, dann war das Thema durch. Die Sitzungen waren konstruktiv, die Ergebnisse sind meines Wissens nicht auf Papier. Was davon umgesetzt worden wird, eher fraglich. Der Runde Tisch der Stadt fand bis jetzt einmal statt, sollte eigentlich jedes Quartal tagen. Das war dann angeblich nicht möglich, weil wir erst die Beauftragung von Invis abwarten wollte. Also der nächste Termin für den Runden Tisch ist, glaube ich, der 4. oder 6. Dezember, also Anfang Dezember auf jeden Fall. Genauen Termin, denke ich, kann die Initiative dann rundmailen. Tagesordnung für diesen Tag, und ich glaube, es lohnt sich hinzugehen, man kommt nämlich wirklich zu Wort. Man kann zu Wort kommen, der letzte war ziemlich breit besetzt. Das waren zwischen 70 und 100 Teilnehmer aus allen Bereichen, von der Immobilienwirtschaft bis zum Leiter des Sozialamtes des Landkreises, bis zum Präsident der Uni, bis zum Geschäftsführer des Studentenwerkes und. Also war breit aufgestellt, Parteien waren da. Lohnt sich, glaube ich, hinzugehen, allein um auch Präsenz zu zeigen. Nächster Termin, Tagesordnung. Herr Vogel wird die 300 Wohnungen der GmbH die Initiative vorstellen. Die kann man sicher kritisch sehen, werden wir vielleicht heute auch noch diskutieren. Herr Lange wird erklären, warum die AG Studentisches Wohnen sich nur einmal getroffen hat und dann nicht mehr. Das ist auch ein Teil von dem Wohnentisch gewesen. Und der dritte Teil ist, das Forschungsinstitut INWIS wird seine Arbeit vorstellen. Über das, glaube ich, wurde schon hin und wieder berichtet, ist aber komplexer, als man sich es vorstellt. Die Stadt hatte schon vor dem ersten Treffen des Runden Tisches beschlossen, einen Forschungsauftrag zu erteilen und hatte auch schon, zumindest wurde uns der Name schon genannt, beschlossen, dieses wird INWIS sein. Was gibt es zu INWIS zu sagen? Herr Gilbert hat das schon im Lenkungsausschuss getan. INWIS ist eine Forschungsgruppe, die gegründet wurde von der Immobilienwirtschaft. Jetzt kann jeder natürlich aufschreien und sagen, oh Gott, zum Teil berechtigt. Hinter INWIS steckt die GAG, das ist eine der größten Immobiliengesellschaften im Großraum Köln. Aber ich habe mich rückversichert über Herrn Dr. Rips, das ist der Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes. Die haben mit der Forschungsgesellschaft schon zusammengearbeitet. Wenn man die bei der Stange hält, können die auch sozialräumlich arbeiten. Dazu gibt es auch Veröffentlichungen. Dazu müssen wir alle sie aber auch bei der Stange halten. Das heißt, der politische Druck muss so groß sein, dass die Politik nicht andere Ziele mit der Erhebung des Marktes, es geht nämlich eigentlich um die Erhebung des Wohnungsmarktes in Marburg, nicht andere Ziele verfolgt. Sondern das Ziel des Runden Tisches war, bezahlbaren Wohnraum. Alle anderen Wohnräume, Eigentumswohnungen, Brachflächen für Eigentumswohnungen und Investoren interessieren uns eigentlich nicht. Insofern soll auch der Schwerpunkt von INWIS in die Richtung gehen. Beim Lenkungsausschuss war beim letzten Mal kein studentischer Vertreter dabei, das war etwas schade. Und wir hatten keinen direkten Kontakt zu INWIS. INWIS wird also Anfang Dezember sich der Öffentlichkeit stellen, ihre Forschungsprogramme vorstellen. Zur Kritik, denke ich, ist dann Zeit geboten. Ich hoffe es zumindest. Wir von der Lenkungsgruppe haben schon intensiv Kritik geübt und Nachfragen gestellt. Inwiefern die sich dann wirklich in den statistischen Erarbeitungen abbilden, weiß ich nicht. Denke ich, muss man abwarten. Ergebnisse gibt es frühestens Mitte bis Ende nächsten Jahres. Zum Bundentisch sonst noch Fragen? Weil ich den runden Tisch nicht als erschöpfend betrachte. Aus zwei Gründen. Erstens weiß ich nicht, ob die Politik will, was sie sagt. Das liegt an uns, das zu prüfen. Ich weiß auch nicht, ob INWIS das macht, was wir wollen. Auch das bleibt zu prüfen. Wir sind da intensiv dran und haben, glaube ich, schon ziemlich viel unbequeme Fragen gestellt. Die haben der Verwaltung bei der ersten Sitzung überhaupt nicht gepasst. Bei der zweiten Sitzung lief es etwas besser. Ich glaube auch nicht, dass die Stadt die Lösung sein wird, weil politisch wird das Jahre dauern, bis die Politik wirklich verstanden hat, dass wir als Stadt einen Organismus vor uns haben. Und wenn ich den Organismus über Jahre hinweg nur betrachtet habe unter den Investorengedanken, die schon gerade genannt wurden, kann man das nicht innerhalb von wenigen Monaten umdrehen. Weil die Mächte, die da eine Rolle spielen, bleiben ja am Ball. Also die Investoren, die wir alle kennen, werden ja nicht sagen, okay, jetzt gibt es einen alternativen runden Tisch. Wir verzichten jetzt auf alle Grundstücke, Immobilien und so weiter, die angeboten werden in der Stadt, damit die zum Zuge kommen. Das wird sicher nicht der Fall sein. Also gilt es, eine Alternative dazu aufzustellen. Erstens, um vielleicht einen anderen Blick zu werfen. Zweitens, um Motivation zu schaffen. Drittens, öffentlichen Druck, politischen Druck zu schaffen. Aber auch Initiativen unabhängig von der Stadt in die Welt zu setzen. Die Stadt wird nicht das Allseligmachende sein im Bereich Wohnen. Keinesfalls, auch nicht, wenn sie in einiger Zeit politisch verstanden haben, was sie alles versäumt haben. Da gibt es ja das wunderbare Beispiel, wie ich finde, am IAM-Gelände. Gelände mitten in der Stadt, dreiseitig zu bauen, zwei Seiten wurden bebaut, einmal von der GEMOBAU hochpreisige Eigentumswohnungen, auf der anderen Seite Herr Schell oder Herr Schreier, lehnen Sie mich jetzt nicht fest, hochpreisige Eigentumswohnungen, dazwischen das Altgebäude für die, als Ersatz für das Schwestenwohnheim, also für das UKGM. Warum die Stadt da ins Boot springen musste, entzieht sich meine Kenntnis. und zukünftig für studentisches Wohnen. Da wäre viel möglich gewesen, ein gemeinschaftliches Wohnen, ein Zentrum schaffen und vielleicht eins sonst noch zu Pol City. Das wird nämlich der Runde Tisch auch nicht ändern. Das Problem ist nicht Pol City. Das Problem ist, dass die Stadtverwaltung keine entsprechenden baurechtlichen Grenzen auf den Gebieten erlassen hat, auf denen Hamburg gebaut hat. Also das Problem sind nicht die Investoren, das Problem ist, was an Stadtgestaltung auf dem Tisch liegt und vor allem, ob ich eine Vision oder Vorstellung von dem Organismus langfristige Stadt habe. Und wenn die Oberstadt so entstanden wäre, wie in den letzten 20 Jahren die Gebäude entstanden sind, die wir momentan keinen Touristen da hochschicken. Es ist keine Lebensqualität, es ist keine Wohnqualität. Das sehen wir am Biegeneck, das sehen wir an allen Stellen. Die Thematik Wohnen ist so alt. Ich bin jetzt über 20 Jahre in Marburg. Ich habe damals schon in den Notunterkünften der Studenten geschlafen. Ist alles nichts Neues und das, was dafür stattdessen gebaut wurde, man kann es sich entlang von der Autobahn angucken, man kann es sich, wir kommen noch drauf, in der Altenkassler Straße angucken, ist kein Wohnraum. Das sind Wohnungen, ja, das sind Investorenmodelle vor 15 Jahren, ja. Aber worum es uns gehen sollte, ist Wohnraum mit Sozialflächen, mit Begegnungsflächen, mit Begegnungsinfrastruktur und solche Dinge. Und das wird die Stadt von sich aus nicht tun, das müssen wir, jeder Einzelne von hier in seinem Stadtteil fördern.
Ja, das waren jetzt reichlich Stichworte, ne? Jeder in seinem Stadtteil. Bleiben wir mal beim Ortenberg, für den ich jetzt hier spreche. Es gab, ich lege mich jetzt nicht das Jahr fest, ich habe es vergessen, müsste nachgucken, im Jahr, glaube ich, 2010 oder 2011 einen großen Workshop in der Waggonhalle. Es ging um die Nutzung der Brachen sozusagen entlang der Bahn, ja, von Waggonhalle so Richtung Waldtal. Und moderiert wurde diese damalige Veranstaltung vom Städteplaner aus Saarbrücken, dessen Namen habe ich auch vergessen, ist auch unwichtig, aber das Zitat habe ich mir gemerkt. Diese Flächen, das sind Filetstücke einer Stadt. Eine Stadt, die so etwas in die Hand kriegt, die hat 6 Richtige. Die kann das also optimal nutzen, die hat Gestaltungsmöglichkeiten ohne Ende. Die Stadt Marburg hat meines Erachtens diese Filetstücke, ja, ich finde es dann verscherbelt, aber hat diese Gelegenheit, diese Brachen so zu nutzen, dass man von einer sozialen Stadt sprechen könnte, richtig vergeigt. Ja, und zwar A, indem sie keine, jetzt muss man leider ein bisschen in den Fachjargon gehen, keine Bauleitplanung erlassen hat. Eine Bauleitplanung, also jetzt muss man erklären, die Stadt legt fest, was da wie im Groben und Großen und Ganzen gebaut wird. Hat keine Bauleitplanung erlassen, sondern hat gesagt, diese Flächen liegen brach, wir wollen da bauen und wir suchen jetzt Investoren und Architekten, die dort bauen wollen. Die mögen bitte ihre Baupläne vorlegen. Und wenn die ihre Baupläne vorgelegt haben, dann verfassen wir als Stadt, als politisch Verantwortliche, eine bauvorhabenbezogene Leitplanung. Und das war genau, ich sag mal, die Krux, die Achillesferse dieser ganzen Misere am Ortenberg, dass man nun Investoren sozusagen freie Hand gegeben hat, Vorschläge zu leisten, ohne den vorher Vorgaben zu machen, wie es denn gefälligst zu sein hat. Und erst dann, als Pläne vorlagen, hat man sich für eine Vorlage entschieden und dann eine entsprechende Bauleitplanung erlassen. Und dann ist das natürlich so gekommen, wie es gekommen ist. Die Ortenberg-Gemeinde selbst hat das zum Anlass genommen, auch recht früh Einwände gegen diese bauvorhabenbezogene Leitplanung zu formulieren. Ich kann das in der Kürze der Zeit nicht in aller Breite darlegen, aber es waren die Stichworte Barrierefreiheit, Seniorengerechtigkeit, Familiengerechtigkeit plus studentisches Wohnen, ohne jetzt eine Hierarchie in der Wertung reinbringen zu wollen. Auch mit der Absicht, dass man da Bolzplätze braucht, dass man öffentliche Grillplätze braucht, dass man Spielplätze braucht, dass man Begegnungsstätten braucht, was Bernd Eckler angesprochen hat und. So, aber nun war das gerade sozusagen wie in einem Ochsenshorn gepetzt. Das ging also quasi schief am Ende. Ich habe den Brief jetzt leider auch nicht dabei, den habe ich vorgestern gekriegt. Alle unsere Einwände wurden dahingehend beschieden, haben wir geprüft und gewogen, haben wir alles schon vorher bedacht und manche Einwände hat man auch bedacht. Also da ging es aber dann um so Pillepalle wie, was weiß ich, ob der Fassadenanstrich Elfenbein gezittert oder Elfenbein gemustert ist. Also im Kern hat man alle unsere Einwände zurückgewiesen. Aber aus Anlass unserer Kritik dieser großen Bebauung in diesem Nordviertel kamen wir auf etwas anderes. Was heißt auf etwas anderes? Das hängt damit zusammen. Wir haben in unserem Stadtviertel sehr viele Wohnungen bewohnt von alleinstehenden alten Menschen. Von Wohnungen, die, was ihr Alter, ihre Gebrechlichkeit angeht, eigentlich nicht mehr für sie geeignet sind. Die würden gerne raus. Aber sie würden nicht gerne aus dem Quartier raus. Sie würden gerne im Quartier bleiben. Und weil da kennt man die Leute, da kennt man die Wege, da hat man, was weiß ich, Einkaufsmöglichkeiten in Doktor und Nachbarschaft. Also man will gern raus, aber man weiß ja nicht wohin. Wenn man nicht rausgeht, wo soll man denn hin? Und da kam bei uns auch die Idee, auch zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, mir ist noch nie ein besserer Begriff eingefallen, sowas wie ein Bürgerbüro oder eine Wohnungsbörse einzurichten, wo man sagt, also wir schaffen Wohnraum im Viertel für diese Menschen, die für deren jetziger Wohnraum zu groß und zu geprächtig zu geworden ist, die wohnen im dritten Stock. Ich habe immer so ein Beispiel vor Augen, das ist, ich nenne sie jetzt nicht im Originalnamen, aber ich nenne sie hier für unsere Diskussion mal Elfriede, die 92-jährige Elfriede, wohnt im dritten Stock in diesem langgezogenen Bau an der Schützenstraße, vielleicht kennt ihr den, das sieht so ein langgezogener Bau in der Schützenstraße Richtung Waldtal, im dritten Stock, die hat mit ihrem Mann dort drei Kinder großgezogen, wohnt jetzt alleine da drin. Die sagt, ich brauche nicht so viel Wohnraum, ich will hier raus, aber die einzige Alternative, die mir angeboten worden ist, ist ein Altersheim im Ebsdorfer Grund, da will ich auch nicht hin. Ja? Also sie würde gerne ihre Wohnung frei machen, wenn sie eine Alternative geboten bekäme. Und dieses Beispiel, ja, dieses symbolische Beispiel, also als Teil fürs Ganze, solche Wohnungen haben wir im Ortenberg relativ viele oder solche Menschen haben wir viele. Die sind entweder Witwe oder Witwe geworden, möchten gerne raus, aber wissen nicht wohin, weil das, was momentan Alternative ist, kommt für sie natürlich nicht in Frage. So, und da hatten wir die Anregung gegeben, was wäre denn, wenn wir, da waren wir noch naiv als Ortenberg-Gemeinde, haben gedacht, wir könnten mit diesem Investor und Architekten Schreier ins Gespräch darüber kommen. Ja, aber der hat uns natürlich ja, kalt auflaufen lassen, bevor der überhaupt mit uns ein erstes Wort gesprochen hat, war das schon alles eingetütet, aber das wussten wir nicht, dass die Dinge, die Messen da schon gelaufen sind. Also, die Idee, die ich jetzt hier gerne auch mal laut äußern wollte, war, nicht nur Wohnraum zu schaffen, neuen Raum zu schaffen, Baulücken zu schließen, sondern auch Wohnraum sinnvoll zu nutzen, denn es gibt ja dieses Bedürfnis von Menschen, rauszugehen und dafür jetzt andere reinzunehmen. Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis darauf, welchen Gegner wir da vor uns haben, wenn wir sowas eigentlich Normales fordern. Ich hatte mal einen Leserbrief geschrieben, in dem ich also das Schreiersche Konzept, der ja das verkauft hat als Seniorengerechtigkeit, ja, also für 154.000, ohne Aufpreis für den barrierefreien Umbau, bitteschön. Ja, kann er ja die Gärtnerei, die alte Gärtnerei oder Campus durchaus so gestalten. Da kriegst du dann zur Antwort, dass er sich solche öffentlichen Äußerungen verbietet, er drohte mit juristischen Schritten, ja, wegen Geschäftsschädigung und bat darum, dass man doch gefälligst sich vorher mit ihm ins Benehmen setzt. Ja? Also wenn man schon sich öffentlich äußert, möge man vorher bei ihm vorsehen. Der hat jedes Gesprächsangebot der Ortenberg-Gemeinde im Vorfeld abgelehnt. Der wollte nicht. Wenn er gewollt hätte, hätte er ja sagen müssen, was er vorhat. Ja, hat er aber nicht. Das heißt, er wusste ganz genau, der kam noch nicht einmal zur Bürgerversammlung ins Waldtal, als das Thema dort war. Ja, der kam einfach nicht, weil die Sache war schon längst eingetütet mit dem Bauamt. Ja, also der hat auch sämtliche Einwände, also um nochmal ein Beispiel zu sagen, der hat ja drei geschossige Bauten angegeben im Bauplan und vier geschossige sind genehmigt worden, weil das vierte Geschoss als sogenannte Penthouse-Aufstockung oder sowas, Staffelgeschoss ausgewiesen hat. Ja? Also mit solchen Tricks wird da gearbeitet. Ja, was schlussfolgern wir daraus? Also nicht müde werden, laut bleiben, ja, laut werden, immer wieder Einwände erheben. Das geht nicht anders, denn letztendlich muss die Politik darauf reagieren. Ja? Also ich bin nicht der Meinung, dass allein ein alternativer runder Tisch oder ein runder Tisch am Ende Erfolg haben wird, wenn es uns nicht gelingt, so viel Einfluss auszuüben, dass die Politik selbst, sprich die gewählte Politik, darauf reagieren muss, weil sie diesem Druck nicht mehr standhält. Das wird nicht anders gehen. Ja, und momentan merke ich schon, wie druckempfindlich die Politik, wenn ich zu lang, dann höre ich auf. Aber ein letzter Satz, momentan merke ich schon, dass die Politik da sehr empfindlich reagiert, denn wenn wir heute als Ortenberg-Gemeinde uns irgendwie an irgendeinen der Stadt wenden, da ging es auch um einen barrierefreien Umbau unseres Gemeindehauses, dann stehen die 48 Stunden später bei uns und sagen, wie kann man ihnen helfen. Ja, also die sind schon druckempfindlich geworden, das wollte ich damit sagen. Ich glaube nicht, dass wir alleine sozusagen mit Demos und Hausbesetzung letztendlich erfolgreich sein können, wenn sich der Politik nichts bewegt.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Lenkungsgruppe, zur studentischen Wohnraum, wo Kanzler Norri anscheinend so ein bisschen die Schirmherrschaft hat. Also im Juli gab es einen Raum, da hätte er sich nochmal treffen können, quasi mit mehreren Menschen, um diese Thematik zu besprechen. Also die besetzte alte Augenklinik, die hat er dann leider räumen lassen, die steht jetzt wieder leer. Und 14 Menschen sind also von Anzeigen betroffen, also von der Universität angezeigt worden, aufgrund eines schweren Hausfriedensbruch. Vielleicht das mal nochmal so zum Umgang von Kanzler Nonne mit vielleicht alternativen Umgangsweisen mit der Problematik. Ansonsten wollte ich jetzt eigentlich ein paar Schlaglichter einwerfen, so zur herrschenden Situation, aber da habt ihr eigentlich schon super viel ja auch gesagt. Und was ich vielleicht nochmal wichtig finde auch zu erwähnen, ist sozusagen die Situation mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Sozusagen, dass ja die Frage nach der Zentralität oder wo Menschen wohnen oder wo es sozusagen auch wohnenswert ist zu wohnen, auch ganz viel daran gekoppelt ist, was eben im Wohnumfeld ist, wie ja gesagt worden ist. Und da ist gerade eben das Problem mit dem öffentlichen Nahverkehr, dass der einerseits teurer geworden ist in den letzten Jahren und zusätzlich an den Stadträndern oder in umliegenden Dörfern, also gerade dort, wo Menschen mit niedrigen Einkommen sich auch in Marburg noch eine Wohnung leisten können, sozusagen die Verbindungen dort halt teils miserabel sind, bis teilweise gar nicht vorhanden oder vor allen Dingen nachts und gegen späten Abend und nachts überhaupt nicht mehr existent sind. Was, denke ich, noch ein Problem ist, was auch zu bedenken ist. Ansonsten herrscht halt zusätzlich in Marburg auch eine enorme räumliche Trennung von verschiedenen sozialen Gruppen. Und das zeigt sich dann zum Beispiel dadurch, wenn man sich das mal anschaut, sozusagen, dass halt Wohngeldempfängerinnen halt vor allen Dingen im Stadtwald oder am oberen Unterrichtsberg wohnen, also auch im Waldtal. Und die Verteilung von Sozialwohnungen sich meistens auch dort konzentriert, sozusagen, also auch im oberen Unterrichtsberg, aber auch in Werder und Kappel. Also es lässt sich so ein städtebaulicher Trend absehen der letzten Jahrzehnte und der jetzt auch wieder möglicherweise wiederholt wird, wie das gesagt worden ist mit den GWH-Bauten, die auch in diese Region kommen sollen. Also so ein städtebaulicher Trend, der quasi Menschen mit geringem Einkommen oder Menschen mit geringem Einkommen keinen Raum in der Innenstadt lässt, so, sondern diese an die Stadtränder verplant und auch denkt. Und die Situation überschneidet sich dann auch meistens mit der Wohnsituation von Menschen ohne deutschen Pass. Und genau, und zusätzlich gibt es auch, glaube ich, auch nochmal, was ein Problem ist, was hier in Marburg Relevanz hat. Auch wenn es oft unsichtbar bleibt, ist, dass Menschen, die gar keine Wohnung haben, auf der Straße leben. Und was vor allem im anstehenden Winter jetzt zu einer lebensbedrohlichen Alltagssituation auch wird. Also die Situation auch tatsächlich lebensbedrohlich ist für manche Menschen. Wir hatten im Rahmen der Hausbesetzung zum Beispiel eine Person, der es so ergeht. Genau. Das Haus gibt es, wie gesagt, gerade nicht mehr. Vielleicht noch wichtig auch zu sagen, finde ich, ist, dass es halt alles keine speziellen Probleme sind, die jetzt hier nur in Marburg so vorzufinden sind, sondern Zustände, wie wir sie halt bundesweit oder sogar global in unterschiedlichen Abstufungen in Städten vorfinden. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass eben, also es sind halt Gesellschaften, es sind sozusagen, also es sind Gesellschaften, die diese Rollen produzieren, und in diesen produzierten Rollen lassen sich eben auch die gesellschaftlichen Verhältnisse ablesen. Das klingt jetzt alles super komplex vielleicht, aber nochmal verständlicher, also Städte sind Orte und Räume, in denen die verschiedenen Formen von Diskriminierung, Ausschlüssen, Privilegien, Macht sozusagen, beispielsweise im Städtebau, der Architektur, auf Architektur von Alltagsgegenständen, wie genannt worden ist, aber auch im Einfluss auf die Gestaltung, als auch in der räumlichen Trennung zum Ausdruck kommen. Und wenn dann eben der hiesige, also die Frageaufgabe, wer Herr Schreier ist, das ist quasi, soweit ich informiert bin, der eine Haupteigentümer von S&S Immobilien 24, die diese ganzen Campus 1, 2, 3 Projekte gebaut haben und jetzt die alte Gärtnerei am Ortenberg auch planen. Und der hat sozusagen, das lässt sich auch nachlesen, diesen tollen Post-Pip da von dem Ortenberger, hat der nämlich in der oberhessischen Presse behauptet, dass wenn man sich beschwert sozusagen, oder dass, also Gerichte dann die Leute, die sich beschweren, dass wir doch alle die Möglichkeit haben, selber Grundstücke zu erwerben und so, sein Zitat, unsere Vorstellung einer städtebaulichen Vision zu verwirklichen. So, und dann finde ich, muss man halt einfach mal sagen, dass das halt nicht stimmt, und das ist aber auch eine, und das aber auch als neoliberale Ideologie mal zu enttarnen, bei dem alle angeblich frei und gleich auf dem Markt miteinander konkurrieren und entscheiden können, was in dieser Stadt passiert, sozusagen. Genau, das vielleicht auch nochmal dazu. Genau. Und ansonsten würde ich aber auch voll zustimmen, sozusagen den Punkt, der mir jetzt öfters auf, dass es halt irgendwie Druck auf den Kessel braucht, sozusagen. Ne? Also dass halt Initiativen braucht, die was dagegen tun, weil sonst entscheiden letztendlich halt eine kleine Minderheit darüber, was hier passiert. Und genau für den, und ja, genau, also es ist tatsächlich wichtig halt, zu versuchen, dagegen was zu tun, und es wurde ja zum Beispiel auch in den letzten Jahrzehnten versucht, hier eine bestimmte Gegenbewegung aufzubauen. Also einerseits, was immer mal wieder fällt jetzt in den Debatten, so bei uns in der Traumklinik-Initiative, ist halt diese Erinnerung an das Gegeneck, wo Anfang der 90er halt ein Hotelkomplex hingebaut worden ist, wo es halt vorher Wohnraum gegeben hat, der wurde versucht zu verteidigen über mehrere Jahre, oder dass es aber auch erfolgreiche Beispiele gibt sozusagen. Also das Bettenhaus beispielsweise als Wohnprojekt heute weiterhin existent ist und dort bezahlbare Wohnungen möglich ist. Genauso aber auch verschiedene Mietshäuser-Syndikate, die es in Marburg gibt. Und ansonsten aber vielleicht nochmal zu der Entwicklung der Stadtpolitik oder sowas. Die setzt nämlich, also wie auch genannt worden ist, in den vergangenen Jahren zunehmend eben auf private Initiativen. Und ob das jetzt ein S&S Immobilien ist, die DVAG, die jetzt mit einem Tochterunternehmen, glaube ich, diesen Bolzplatz am Germanenplatz aufgekauft hat und dort bauen wird, sicherlich auch super demokratisch und super bedürfnisorientiert. Also die Stadt selbst hat auch solche privatwirtschaftlichen Akteure, und vielleicht auch nochmal als Beispiel, unterstützt finanziell beispielsweise auch den Markt- und Arbeitskreis e.V., dem es wörtlich, also Zitat, um die Attraktivität Marburgs im Wettbewerb der Städte und Regionen geht. So, und dabei geht es halt eben nicht um die Lebensqualität der hier lebenden Menschen, sondern da geht es eben um Profite bei dieser Attraktivierung. Und einerseits setzt die Stadtpolitik sozusagen auf solche Akteure, andererseits denkt sie auch mittlerweile selber in unternehmerischen Kategorien. Also wenn Oberbürgermeister Faubel permanent vom Konzern Stadt redet oder Bürgermeister Kahle von der Aufwertung der Nordstadt spricht, dann lässt sich da eben auch diese unternehmerische Logik ablesen. Und in einem Unternehmen geht es halt um Kosteneffizienz und Profit und nicht um eine demokratische Aushandlung von Bedürfnissen, bei der auch weniger privilegierte Menschen Zugang dazu haben.
Genau. Wenn ich jetzt zu viel rede, dann ja.
Wenn du was sagen willst,
dann. Vielleicht noch ein großes Problem, was wir sehen, ist, dass es halt selten gelingt, sozusagen Gegenbewegungen bzw. Menschen, die damit Probleme haben, halt zusammenzubringen. Das, was jetzt auch genannt worden ist. Und dass wir ganz oft unsere individuellen Kämpfe für uns führen und dabei halt relativ wenig Durchsetzungsfähigkeit entfalten können. Und gerade für die Verbindung von Initiativen braucht es halt unserer Meinung nach auch halt Räume dafür sozusagen, um der erfahrenen Individualisierung was entgegenzusetzen. Und dafür waren beispielsweise auch diese Hausbesetzung gedacht als soziales Zentrum sozusagen, als Orte, wo wir uns halt kennenlernen und austauschen können. Und wir finden, dass halt immer weniger solche Räume es auch in Marburg gibt. Und auch beispielsweise dieser Raum hier war halt arschteuer, könnte man sagen. So, und dass es halt Räume braucht, sozusagen, um solche Veranstaltungen beispielsweise auch zu machen. Und die müssen auch erkannt werden. Das war jetzt sehr viel.